RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Morgen zieht Donald Trump ins Weiße Haus ein. Morgen wird er zum zweiten Mal als US-Präsident vereidigt. Und das wird Folgen haben, auch für uns hier in Deutschland. Und damit herzlich willkommen zu diesem RBB 24 Inforadio Forum. Wir sind hier heute in der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin-Kreuzberg. Das Haus, einst ein Geschenk Amerikas an die Stadt. Dass Donald Trump nun Geschenke machen wird in nächster Zeit, halte ich persönlich für eher ausgeschlossen. In seiner ersten Amtszeit war er ja, kann man fast sagen, so ein bisschen feindselig gegenüber Deutschland und Europa. Und diesmal, was kommt da auf uns zu? Wie kann man da überhaupt mit umgehen? Genau das wollen wir jetzt diskutieren. Heute mit Laura von Daniels, sie leitet die Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit Simone Menne, der Präsidentin der American Chamber of Commerce Germany, also der Handwerkskammer Amerikas in Deutschland. Mit Michael Müller, er sitzt für die SPD im Bundestag, der ehemalige regierende Bürgermeister, und er sitzt dort im Auswärtigen Ausschuss. Und schließlich mit George Weinberg, Unternehmer und Vorsitzender der Republicans Overseas Germany, also der Auslandsvertretung der Republikanischen Partei hier in Deutschland. Herzlich willkommen Ihnen. Herr Weinberg, Sie sind derjenige, wo ich mir ganz sicher bin hier im Raum, der auf jeden Fall sagen wird, ich freue mich, dass morgen Donald Trump ins Amt gewählt wird. Erklären Sie uns mal, warum.
Ja, mir sicher. Erstens haben wir sehr viel gearbeitet, dass es soweit wird. Und ich glaube, das ist unsere Überzeugung, dass in der ersten Amtszeit er schon viel erreicht hat für USA, aber auch für die Welt. Und er verdient jetzt die zweite Chance, vielleicht noch ein bisschen besser das zu machen, was er vor 4 Jahren gemacht hat oder 8 Jahren. Und da freuen wir uns als Republikaner und ich bin auch amerikanischer Wähler, wie Sie sich vorstellen können. Ich habe ihn auch gewählt und habe einen Support von geringen 77 Millionen Landsleute dort in den USA. Ja, wir hoffen, dass es in der momentan ziemlich durcheinander gekommenen Welt wir einen starken Präsidenten eines starken, großen demokratischen Landes brauchen und das wird zugute hier zumindest auch den demokratischen Ländern.
Vor allem die demokratischen, also bis hin dazu, dass er zumindest indirekt Dänemark militärische Gewalt angedroht hat, mögliche, wenn es darum geht, dass er gerne Grönland als Teil der USA hätte. Ich frage mich, Frau von Daniels, ist das alles nur Getöse? Oder müssen wir wirklich uns Sorgen machen, dass da jetzt noch eine härtere Gangart kommt als bei den letzten 4 Jahren Trump?
Ja, ich glaube, man muss damit rechnen, dass wir eine Mischung erleben werden aus viel Getöse. Das ist schließlich auch der Politikstil eines Donald Trumps, viel Gewese, um seine Politik zu machen. Und substanziell tatsächlich einige Veränderungen in der Außensicherheitspolitik, auch der Wirtschaftspolitik der USA, die dann erhebliche Auswirkungen auf uns in Europa haben könnte. Und was man ganz klar sehen muss, sind natürlich, dass solche Projekte wie das Vorhaben in Grönland, dass man das tatsächlich sehr ernst nehmen muss, weil es da ein strategisches Interesse der USA gibt. Donald Trump an diesem Projekt schon lange dran ist. Und er kommt jetzt ins Amt, fühlt sich gestärkt durch das Ergebnis und zieht natürlich auch anders ein in dieses Amt, als er es damals getan hat, mit einer Mannschaft, die, sagen wir mal, ideologisch, politisch sehr loyal ist ihm gegenüber und mit dem erklärten Vorhaben, alle Kräfte im amerikanischen Regierungsapparat, die ihn nicht unterstützen, tatsächlich auch aus dem Weg zu räumen.
Was heißt das denn dann für uns? Also er hat in der ersten Amtszeit ja manche Sachen nicht gemacht, von denen er gesagt hat, er würde sie eventuell machen wollen. Also war zum Beispiel die Rede von NATO-Austritt oder noch höhere Zölle. Jetzt hat er angekündigt, manche seiner engsten Verbündeten mit 25% Zoll zu belegen. Also kann es sein, dass das wirklich dann ab morgen so richtig knallt?
Vielleicht kann ich zumindest berichten aus unserer Arbeit als Think Tank, natürlich auch mit der Stiftung Wissenschaft und Politik, dass wir uns seit einer ganzen Zeit schon damit beschäftigen, in welchen Bereichen der Außen-, Wirtschaft, Sicherheitspolitik Donald Trumps Präsidentschaft sich auswirken könnte. Und ja, die Zollpolitik gehört sicherlich zu dem Bereich der Wirtschaftspolitik, die sich unmittelbar auf uns auswirken könnte. Trump hat da die Möglichkeiten, rechtlich als Präsident sehr schnell Zölle zu erheben. Er hat angekündigt, dass er das tun will. Offen ist noch, inwieweit das ein Verhandlungsmittel sein soll, um dann bestimmte Ziele zu erreichen und vielleicht am Ende einen gar nicht so hohen Zoll aufzuschlagen. Aber dass er das erklärt hat und vorhat und man ihn ernst nehmen sollte, das würde ich schon sagen. In anderen Bereichen, Sie haben es angesprochen, NATO spricht es natürlich ganz klar gegen eigene Interessen der Vereinigten Staaten, so etwas tatsächlich zu vollziehen wie einen Austritt aus der NATO. Aber die Erwartungen an die Europäer, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch höhere Verteidigungsausgaben umzusetzen, bis hin zu den ja schon angekündigten Forderungen von 5% Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Auch damit sollte man rechnen, dass das dann sehr schnell auf uns zukommt.
Womit rechnen Sie als Wirtschaft, Frau Menne?
Ich rate zu Gelassenheit und würde sagen, wir werden sicher weniger Stabilität haben. Wir müssen sehen, dass durchaus auch in der Biden-Administration Zölle erhoben wurden. Wir haben gesehen, dass in der ersten Trump-Administration vieles sich nicht so realisiert hat. Was sicher etwas ist, ist, dass Handels- und Wirtschaftspolitik vermischt wird mit Sicherheitspolitik und anderen Interessen. Und das ist natürlich etwas, was für die Wirtschaft nicht so schön ist, weil es nicht klar planbar ist. Und was eigentlich auch nicht schön ist für die amerikanische Wirtschaft, ist, wenn es erratische Aktionen gibt. Also keiner will investieren in einem Land, indem man nicht weiß, was passiert übermorgen. Und ich glaube sicher, dass es zum einen im amerikanischen System einige Checks und Balances gibt, durchaus auch in der Republikanischen Partei, und andererseits hoffentlich auch genug Vernunft da ist, um zu sagen, wir wollen uns nicht selber massiv schaden.
Aber rechnen Sie damit, dass es morgen passieren könnte, dass er gleich mit dem ersten Federstrich diese von ihm ja angekündigten 25% Zoll auf bestimmte ausländische Partner gibt? Und könnte das am Ende auch Deutschland treffen?
Ich glaube das nicht. Aber wir werden morgen sehen, was tatsächlich passiert. Wir haben da auch in der ersten Trump-Administration gesehen, dass dann Gespräche mit Herrn Juncker stattfanden, dass dann gesagt wurde, okay, lass uns die Zölle auf Automobile insgesamt auf null bringen, also auch die Importe von Amerika hier in den europäischen Markt. Und letztendlich waren einige Unternehmen hart getroffen mit den Zöllen, aber es waren wenige Unternehmen. Es waren Jägermeister und Harley-Davidson. Also dass dieses Thema Dealmaking, ich denke, das ist ein ganz wesentliches. Nicht? Und dazu erstmal mit etwas zu kommen und auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, das könnte passieren, wenn ihr nicht irgendwas tut. Und da würde ich sagen, und das ehrlich gesagt sagen auch unsere Mitgliedsunternehmen, wir sind alle recht gelassen, wir sind vorbereitet auf Möglichkeiten. Wenn es über die Bank zu 25% Zollerhöhung kommt, wird das hart, logisch. Aber es wird auch Amerika schaffen. Das, was, wenn alles das, was angesagt wurde während des Wahlkampfes, passiert, dann gibt es eine höhere Inflation aufgrund der Zölle. Das heißt, die Produkte werden für die Verbraucher teurer. Es gibt aufgrund einer hohen Verschuldung der USA jetzt schon hohe Zinsen und es gibt einen starken Dollar. Und all das ist nicht unbedingt förderlich für die amerikanische Wirtschaft.
Wie reagiert man als Politik? Also wir haben gehört, die Wirtschaft ist gelassen. Sind Sie auch gelassen, Herr Müller?
Teils, teils. Wir hören ja nun seit Jahren schon jeden Tag eine Menge Unsinn und ich glaube, das meiste muss man tatsächlich nicht Wort für Wort ernst nehmen und ich teile da auch die Ansicht, wie es eben formuliert wurde, manches wird ja auch innerhalb Amerikas korrigiert durch den Kongress, durch die Regierungsmannschaft, durch Gerichte, durch die Unternehmen, die dann auf Entscheidungen auch wieder Einfluss nehmen, sodass nicht alle Ankündigungen eins zu eins umgesetzt werden. Man muss es auf der anderen Seite insofern ernst nehmen, weil diese Äußerungen von Trump deutlich machen, wie er America First durchdekliniert. America First hat es auch bei Joe Biden gegeben und das hätte es auch bei Kamala Harris gegeben. Es ist Politik des Kongresses, sich wieder auf die eigenen Interessen und Angelegenheiten zu konzentrieren. Aber von Trump wird es erratisch, unberechenbar und ohne Rücksicht auf Verluste durchdekliniert. Und deswegen ist so etwas wie Grönland oder Kanada natürlich schon wichtig, wie man damit jetzt umgeht. Der Mann wird nicht morgen Kanada oder übermorgen Grönland übernehmen, aber er zeigt damit, er geht in einen Konflikt mit NATO-Partnern. weil es amerikanische Interessen sind, die er verfolgt. Und alles andere auch, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik, das Agieren der Amerikaner und Trumps machen deutlich, Europa wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass die Amerikaner deutlich weniger tun werden als in den zurückliegenden Jahren. Sie konzentrieren sich auf den Konflikt, der für sie von Interesse ist, und das ist der im Pazifik mit China. Darauf werden die Ressourcen und die Politik ausgerichtet. Und das wiederum hat für uns ernsthafte Konsequenzen, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa insgesamt.
Es gibt diesen Satz im Englischen, it takes a bully to stop a bully. Ne? Also sie braucht jemanden, der sozusagen sich mit Kraft durchsetzt, um jemanden zu stoppen, der das ebenfalls so mit Kraft und Gewalt macht. Ist das so die Methode Trump, so nach dem Motto, ich bahne mir meinen Weg brutal durch und dann, wie stoppt man ihn mit Gewalt?
Also ich bin großer Freund von Sprichwörtern und da wollte ich zwei Sachen machen. Erstens, the nice guys are finishing last. Und zweiter,
die netten Deutsch enden ist, immer als letzte, ja?
In Deutsch ist, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also ich kann nur raten, dass Europa und gerade Deutschland diese, feindliche Einstellung gegenüber Trump, die schon in der ersten Zeit da war, die zwischendurch nicht aufgehört hat und jetzt wiederum sehe ich sehr negative Berichterstattung, ob das die Öffentlich-Rechtlichen sind oder ob das jetzt die Presse ist und so weiter und so fort. Das sollte bitte aufhören. Das ist nicht konstruktiv und hilft keinem, sondern man soll sich an einen Tisch setzen mit Trump. Trump ist Dealmaker, so versteht er sich. Und wenn er natürlich mit der optimalen Forderung kommt, dann ist ihm auch klar, dass irgendwo wann in der Mitte muss man sich treffen. Und diese Politik kann ich nur den deutschen Politikern, und da schaue ich sie direkt an, wünschen, da ein bisschen mehr Gelassenheit und Entspannenheit zu haben und nicht den gleichen Fehler, den die Frau Merkel gemacht hat, die Trump sehr herabwürdigend und feindlich immer wieder, sie wollte sich in gewisser Hinsicht, hat sie sich mit ihm angelegt. Und das war nicht gut. Im Gegenteil, der Trump hat immer hier zu Deutschland Kontakte und Zustimmung oder vielleicht ein bisschen Liebe auch erwartet. Stammt letzten Endes die Familie aus Deutschland, das ist bekannt. Und dass es hier Verhandlungen war mit Frau Merkel oder zum Teil europäischen, aber mit der Merkel, hat er sogar seine Tochter Ivanka hingeschickt, war er da. Erwartet hat, dass, ich sag's mal, Frau zu Frau vielleicht besser, also bessere Atmosphäre oder Verständigung zurechtkommt. Also ich lebe zum Teil in Berlin, zum Teil in den USA und habe natürlich auch mit meinen Leuten sehr viel zu tun, republikanischen Wähler und demokratischen Wähler. Und das kommt einfach rüber, diese Feindlichkeit, nicht gut rüber. Und ich bin gleich fertig, aber nur ein kleines Beispiel. Wenn man sich die Bilder bei Spiegel oder bei Stern anschaut, wie man dann beim Stern den Präsidenten mit einer amerikanischen Fahne mit einem Hitlergruß abgebildet hat und daneben steht also Kommentar, sein Kampf. Das ist einfach nicht schön. Und Sie wissen ja, dass es eine große amerikanische Kräfte hier in Deutschland gibt, die auch für die Sicherheit von Deutschland verantwortlich sind oder sichern diese Sicherheit und Abhängigkeit Deutschland. Und ich spreche mit den GIs von Zeit zu Zeit, die bei Frankfurt, oft treffe ich dort die Leute. Und wenn die natürlich, die können nicht Spiegel lesen oder die können es, ich sag's mal Gott sei Dank oder Stern. Aber wenn die natürlich solche Bilder sehen, dann fragen die, was ist eigentlich los? Wir sind hier.
Ja, aber es ist eine rechtspopulistische Regierung und das muss man auch aussprechen. Und das wird nicht nur von Trump verkörpert, sondern auch von seiner Regierungsmannschaft. Da gibt es nichts drum herum zu reden. Und meine Einschätzung ist, da teile ich Ihre Position. Man muss mit manchen Dingen auch unaufgeregter umgehen, denn wir bleiben sicherlich in einem starken Bündnis zwischen Deutschland und Amerika. Man muss Missstände aber auf der anderen Seite auch benennen. Wir tun das in alle anderen Richtungen. Wir sagen, was wir in Ungarn sehen, was wir in der Türkei sehen, was wir sonst wo auf der Welt sehen. Und wenn wir Einschnitte sehen bei Presse- und Meinungsfreiheit, wenn wir Zensuren sehen, wenn wir sehen, mit welchen Typen jetzt und deren Medienmacht und Finanzmacht Einfluss genommen wird auf demokratische Grundprinzipien, dann gehört das in einer Partnerschaft dazu, dass man das in aller Klarheit auch formuliert. Wobei und das dass, ja man das daran, dass man daran den Partner auch misst. Und ich glaube sogar, dass im Endeffekt ein Umgang mit Trump leichter ist, wenn man auch klar und hart auftritt, als wenn man immer nur versucht, lieb Kind zu sein. Wobei das, sondern hier müssen Dinge auch deutlich ausgesprochen werden.
Wobei wir, glaube ich, trennen müssen. Und da stimme ich Ihnen beiden zu. Wir müssen klar aufzeigen, was nicht geht, wo Grenzen überschritten werden. Aber wir müssen auch nicht herablassend sein. Ich denke, das ist tatsächlich etwas. Interessanterweise wird die neue Trump-Administration im Rest der Welt nicht so kritisch gesehen wie in Europa. Indien beispielsweise, da sagen alle, das ist doch gar nicht schlecht. Auch die Ukraine erhofft sich etwas. Und von daher müssen wir, glaube ich, deutlich sagen, was nicht geht. Und viele Sachen, die Herr Trump ausgesprochen hat, gehen nicht. Aber nicht mit einer Herablassung. Weil das ist, glaube ich, immer etwas, da verletzt man Menschen und jemanden verletzen führt zu einer Gegenreaktion. Und Ihre Frage, kann man Bully mit einem Bully bearbeiten? Ich bin da mehr für japanische Kampfsportarten. Vielleicht sollte man dann tatsächlich den Schwung nehmen und daraus Kraft gewinnen. Und dann kann man trotzdem einen Gegner besiegen. Weil was ich ganz schlimm fände, wenn es wirklich zu Handelskriegen beispielsweise käme. Ne? Der eine gibt das und dann macht der andere das und dann steigern wir uns in solche Reaktionen hinein. Also von daher vernünftige, nicht herablassende Arbeit mit einer, einer US-Regierung halte ich für das Richtige.
Also ich finde das auch nicht herablassend, wenn man als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik deutsche Interessen vertritt. Ich gebe Ihnen aber durchaus recht, dass natürlich Merkel als Kanzlerin an bestimmten Stellen eine Kritik von Trump nicht angenommen hat, wo einfach eine Politik gemacht wurde in Deutschland, die unseren eigenen Interessen geschadet hat. Und ich glaube, darin besteht natürlich ein Risiko, auch jetzt bei einer zweiten Trump-Präsidentschaft, dass wir in ähnlicher Weise wie im Fall der Energieabhängigkeit von Russland damals unter Merkel auch jetzt wieder bestimmte Botschaften, die ein Donald Trump an uns richtet, nicht sehen oder nicht hören wollen, weil wir nicht trennen können zwischen der Person, seiner Polemik und bestimmten politischen Äußerungen, auch in Bezug auf unsere Außenpolitik, die durchaus Berechtigung haben. Aber deutsche Interessen zu vertreten, europäische Interessen vor allen Dingen zu vertreten, glaube ich, ist an sich noch keine Herablassung. Was allerdings, was ich auch noch mal sagen würde, das hat ja Herr Müller eben noch mal daran erinnert, Trump ist jemand, der eben auch in diesem partnerschaftlichen Verhältnis mit Europa durchaus gewillt ist, gegenüber den eigenen Partnern und Bündnispartnern Zölle zu erheben zum Beispiel, also ihnen massiv wirtschaftlich zu schaden. Und das als Druckmittel einzusetzen, das hatten Sie, Frau Männer, auch schon gesagt, um bestimmte außen- sicherheitspolitische Ziele zu erreichen. Das ist so schon eine Veränderung der Spielregeln in dieser Partnerschaft. Und das muss man auch ansprechen können. Letzter Punkt noch, vielleicht um ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, was dieses Dealmaking angeht mit Trump. In seiner ersten Präsidentschaft saßen in seiner Regierung Menschen, die sehr stark auch versucht haben, tatsächlich sein überbordend teilweise aggressives Handeln einzufangen und auch an Donald Trump nochmal zu sagen, wo eigentlich US-Interessen liegen. Und das Beispiel Juncker, Trump, der Deal über Autozölle, die dann nicht kamen, ist so ein Beispiel. Aber wir können nicht linear in gleicher Weise davon ausgehen, dass es in den nächsten Monaten und Jahren wieder der Fall sein wird, dass in Washington die Kräfte in gleicher Weise vorhanden sind wie damals.
Er hat gerade vor ein paar Tagen eine schwarze Liste rausgegeben, wo er raufgeschrieben hat, wer alles in seiner Administration nicht beschäftigt werden darf. Das sind alles Leute, die ihm irgendwo mal widersprochen haben, also auch aus den eigenen Reihen. Jeder, der irgendwo gesagt hat, nee, geht so nicht, der darf nicht mehr mitspielen. Das heißt natürlich, dass er jetzt durchregiert. Ne? Das
Ja gut, also erstens...
Kann ja auch nicht in jeder Weise. Ne? Es gibt natürlich schon Checks and Balances und einen Kongress und einen Senat, der gerade in außenpolitischen Fragen eine große Rolle spielt.
Aber
mehr als vorher.
Ihnen wirklich in einer Sache widersprechen. Die Zölle, das ist nicht, dass man jemanden schaden will, sondern aus der amerikanischen Sicht, Amerika war über viele Jahre ausgenutzt worden. Vergessen Sie bitte nicht, das amerikanische Verteidigungsbudget ist 850 Milliarden Dollar. Deutschland hat bis jetzt vielleicht 50, jetzt hat man das erhöht auf 100 Millionen. Aber das sind riesengroße Differenzen. Und als Trump Präsident wurde, haben nur 23% der NATO-Mitglieder, die von der NATO selbst, das ist nicht aufgelegt worden vom Trump, diese Bruttoinlandsproduktanteile von 2% erfüllt. Nach dem Ende seiner Periode oder jetzt sind wir schon 60%. Also das, was Sie nennen, er will jetzt jemanden schaden, sehen wir ganz anders. Wir wollen uns letzten Endes verteidigen, wenn wir beim Schaden bleiben, von den Schaden, die wir über viele Jahre getragen haben, durch einen Wettbewerb, das einfach nicht fair war.
Aber Zölle haben nichts zu tun mit NATO-Beiträgen. Ja? Und jetzt die Drohung, Zölle für Kanada und Mexiko aufzuerlegen, sind eindeutig in Verbindung nicht mit NATO-Ausgaben, sondern vielleicht in Verbindung mit Migration oder mit Drogen. Das heißt, es ist eindeutig so, dass die Androhung für Zölle immer eingesetzt werden, um auch andere Sachen zu erreichen. Und auch die Drohung zu sagen, wenn ein NATO-Land nicht 2% zahlt, inzwischen sind es ja 5, dann kann Russland machen, was es will. Dann ist das sicher etwas, was eher sich anhört wie eine harte Strafe und nicht wie, wir wollen uns verteidigen.
Nun gut, das ist ja die alte Methode, wenn die Kinder die Schulaufgaben nicht machen, dann wird man Schulgeld bzw. Taschengeld wird den Kindern gestrichen. Also
Sie können ja mal mit Pädagogen darüber sprechen, wie erfolgreich dieses Rezept ist. Aber gut.
Also ich bin Vater.
Ich auch, ich bin Mutter.
Und das war bei mir uns immer ziemlich erfolgreich.
Ah, ja. Okay. Also heutzutage funktioniert bei meinen eher das mit dem Handy, aber pädagogisch sinnvoll ist das wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber dennoch ist dahinter steckt ja eine entscheidende Frage. Macht das mit dem Druck überhaupt Sinn? Erreicht man damit überhaupt was in Europa? Sie sagen, man holt sich sozusagen nur das zurück, wo man ausgenutzt wurde. Aber gerade nehmen wir mal das Thema Sicherheit. Ist es nicht so, dass die USA 40 Jahre lang auch sehr stark davon profitiert hat, im Konflikt mit der Sowjetunion, dass beispielsweise Deutschland, also die Bundesrepublik, Basen zur Verfügung gestellt hat und sie finanziert hat? Also sie haben ja nicht nur Deutschland verteidigt, sondern an der Stelle auch dafür gesorgt, dass der Konflikt nicht bei ihnen stattfindet, sondern im Zweifelsfall in Europa. Da haben Sie doch was für bekommen.
Ja gut, aber das, wir haben vorher kurz das Thema auch angesprochen. Ich bin in einem Alter, wo ich sagen kann, früher war die Welt so einfach. Da gab es Sowjetunion und USA und dann gab es ein paar Satelliten für die und für die. Die Macht war aufgeteilt und man konnte viele Sachen also auf dieser Ebene regeln. Zurzeit, wir haben ein Chaos, wenn man sich das anschaut in der Welt. Wir haben undemokratische, mächtige Länder wie zum Beispiel China. Wir haben demokratische Länder zum Teil wie Indien. Und dann gibt es natürlich den Nahen Osten. Übrigens, da, apropos jetzt Trump, ob der gut oder schlecht ist. Also seine Politik hat dazu geführt, zu dem Abrahamsabkommen. Das war ein großer Erfolg, in dem man einen Teil der arabischen Welt mit Israel geeinigt hat. Und jetzt sehen wir, er ist noch nicht mal im Amt. Und Trump ist kein Diplomat und kein Politiker. Er ist zum Teil auch Sprücheklopfer. Und manchmal kriege ich auch rote Haut, wenn ich rotes Gesicht, wenn ich da etwas so manchmal höre. Aber er versucht in ziemlich einfachen Sätzen Sachen umzusetzen, die wirklich auch wichtig sind. Und dieser Spruch, Hamas wird da die Hölle erleben, wenn die da nicht die Geiseln rausgeben, hat jetzt gewirkt. Wir haben es jetzt, ich gehe davon aus, dass dieser Deal klappen wird. Also, was ich sagen will, das ist die Effizienz. Und man darf sich nicht jetzt von den Äußerungen, manchen Auftritten zu sehr beeinflussen, sondern es geht um die Effizienz der Politik. Und nochmal, Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten und nicht von Europa, nicht von Deutschland. Und er vertritt natürlich die Interessen der Amerikaner.
Aber das wird genau bei diesen außenpolitischen Themen deutlich. Er will, dass die Situation in der Ukraine beendet wird, setzt Russland und die Ukraine unter Druck, aber nicht, um ein bestmögliches Ergebnis für die Ukraine zu erreichen, sondern das eigene Engagement aufgeben zu können. Es ist das Gleiche im Nahen Osten. Es geht nicht darum, endlich zu einer friedlichen Zwei-Staaten-Lösung zu kommen, sondern das eigene amerikanische Engagement zurückfahren zu können, nochmal, um die eigenen Interessen auf der anderen Seite, auf der pazifischen Seite verstärken zu können. Das kann positive Effekte haben. Aber das Entscheidende für uns ist, und danach haben Sie auch gefragt, Herr Hingst, was heißt das eigentlich für Europa? Und das verdammt Schwierige in Europa ist, dass wir eben ein Europa der 27 sind, wo es mindestens 15 verschiedene Positionen gibt. Und die müssen unter einen Hut gebracht werden. Das ist die Kunst der nächsten Jahre in der Außen- und Sicherheitspolitik.
Wir müssen noch ein bisschen darüber reden, wie wir jetzt unsere Hausaufgaben machen. Weil das eine ist jetzt zu beklagen, Donald Trump macht Druck oder er ist mir zu erratisch. Aber das andere ist, und Sie haben es vorhin schon gesagt, er sagt ja gelegentlich auch Dinge, die einfach stimmen und hier nicht gehört werden wollten. Die Energiepolitik damals, die Frage der Gasleitung, unserer Abhängigkeit oder eben auch, wie viel Geld wir in die Verteidigung investieren. Aber all dem hat er ja im Rückblick betrachtet, muss man ja auch sagen, recht gehabt. Wenn ich jetzt mal auf andere Themen gucke, die er auch angesprochen hat, wo sich nicht viel bewegt hat, dann gucke ich zum Beispiel auf das Thema China. Wir sind ja von China ähnlich abhängig, wie wir es von den russischen Gasleitungen waren. Herr Müller, ist es wieder so eine Situation, wo wir sagen, da soll der mal erzählen, wir wissen es schon besser?
Nein, da würde ich sogar die Kritik akzeptieren, dass wir vielleicht auch da spät aufgewacht sind. Aber wir sind aufgewacht, spätestens durch den Krieg, den wir in der Ukraine sehen. Und da war ja sehr schnell diese Auseinandersetzung, wenn wir da in so einer Abhängigkeit ja gekommen sind von Russland. Gibt es das noch an anderen Stellen? Und wenn ja, wie kommen wir da raus? Und insofern ist ja gefolgt, Beschlusslage, Regierung und Opposition, die China-Strategie im Bundestag, die ja deutlich macht, China ist ein Land, wo man nicht sagen kann, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Es gibt keine Krise, kein Thema auf der Welt, was man ohne China irgendwie diskutieren oder bewältigen kann. Aber eben längst nicht mehr so unkritisch und bedingungslos wie in den früheren Jahren. Und das hat ja dann auch Folgen gehabt, dass der Bundeskanzler seine erste große Auslandsreise nach Japan gemacht hat und nicht wie in den 16 Jahren zuvor zuerst nach China. Es ist ein kleines, aber wichtiges diplomatisches Signal. Unsere Bündnispartner im asiatischen Raum sind eben eher Japan, Korea oder vielleicht auch darüber hinausgehend Vietnam oder die Philippinen. Und wir bleiben in einem Kontakt, in einer kritischen Kooperation mit China. Wir brechen Kooperation nicht ab, aber auf anderer Grundlage als bisher. Und die Unternehmen, ich war selbst in einigen Runden die Diskussionen werden auch mit Unternehmen geführt. In einigen Runden war ich selbst dabei, wo wir denen sagen, Leute, passt auf, das kann so hart auf hart kommen mit einem Konflikt rund um Taiwan oder aus anderen Gründen, Handelsfragen, Zollfragen, wie auch immer, wo ihr möglicherweise drunter leiden werdet. Also nicht nur wir in der Politik, auch ihr in den Unternehmen richtet euch darauf ein, aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen. Bei China hat es eindeutig schon Konsequenzen gegeben.
Also das kann ich bestätigen, dass man in den Unternehmen wirklich überlegt, wie gehen wir mit China um. Häufig auch inzwischen sagt, wir produzieren in China für China, um sich eine gewisse Resilienz, eine gewisse Widerstandskraft zu verschaffen. Gleichzeitig kann man aber auch feststellen, der chinesische Markt ist weder für deutsche Unternehmen noch für amerikanische Unternehmen ein Markt, den man ignorieren möchte. Das heißt, auch amerikanische Unternehmen möchten nicht, dass gesagt wird, wir machen keine Geschäfte mehr mit China. Und da wird es vermutlich auch bestimmte Lösungen und Kompromisse geben, dass man sagt, ein paar Sachen gehen nicht und ein paar Sachen gehen aber. Ja, und das, auch das wird sich zurecht rücken. Die Abhängigkeit derzeit ist immer noch sehr hoch. Und nicht nur von den Unternehmen im Hinblick auf, das ist ein großer Markt und wir haben uns da mit sehr viel Investition auf sehr viel Umsatz verlassen, der plötzlich nicht mehr kommt. Automobilindustrie ist das schönste Beispiel dafür. Es ist aber auch so, dass wir eine Riesenabhängigkeit haben, wenn es um Rohstoffe geht, seltene Erden und solche Sachen. Und das wird eine Zeit dauern, bis wir uns von dieser Abhängigkeit befreien können. Und das ist völlig richtig. Da sind wir auch.
Übrigens Amerika auch hat, ne?
Absolut, absolut, genau.
Für mich ist der Bereich der Politik gegenüber China schon so einer, wo ich das Risiko sehe, dass man die Botschaft, die aus Washington kommt, dann gelegentlich nicht hören möchte, wenn sie sozusagen von Trump oder anderen aus seinem Umfeld übermittelt wird. Und dieses Risiko sehe ich auch jetzt in seiner zweiten Präsidentschaft, dass wir eben doch nicht weit genug gehen mit dem sogenannten De-Risking, mit dem sich zurückziehen vom chinesischen Markt, dorthin exportieren, dort produzieren, aber auch die Abhängigkeit im Rohstoffbereich und bei Vorprodukten nicht ausreichend reduzieren. Und das Hauptrisiko, das ich hier sehe, ist eigentlich, dass wir das eben als Europäische Union nicht ausreichend schaffen. Aufgrund der Konflikte, die wir immer wieder haben, auch in wirtschaftspolitischen Fragen, aber auch in anderen innereuropäischen Fragen, nicht in der Lage sind, ausreichend schnell und umfassend genug diese Risiken abzubauen. Und das ist aus zwei Gründen problematisch. Der eine Grund ist, das sollte der wichtigste sein, weil das in unserem eigenen Interesse sein sollte, eine solche Abhängigkeit abzubauen. Der zweite ist aber, und da spielt Trump schon eine Rolle, der Druck wird steigen auf die Europäische Union, auf einzelne Mitgliedstaaten und insbesondere auch auf Deutschland, denn auf die deutsche Industrie und ihre Investitionen, ihr Verhalten in China wird sehr genau geschaut. Dieser Druck aus Washington auf uns wird steigen und damit müssen deutsche Unternehmen umgehen. Auch die Bundesregierung muss sich dazu mehr überlegen. Und vielleicht, wenn Sie mir diese Bemerkung noch erlauben, es geht nicht immer nur um Hausaufgaben. Die Hausaufgaben sollten in den letzten Jahren gemacht worden sein. Jetzt ist tatsächlich Prüfungszeit mit Trump. Ja. Es geht darum, jetzt tatsächlich zum Beispiel europäisch Maßnahmen, die die Europäische Kommission ergriffen hat, zu unterstützen. Zum Beispiel die Zölle gegenüber chinesischen Einfuhren von Elektrofahrzeugen aus China, aber auch im Bereich der sogenannten wirtschaftlichen Sicherheit, da wo es darum geht zu verhindern, dass bestimmte Technologien, die militärisch nutzbar sind, nach China abfließen, da auch europäisch an einem Strang zu ziehen und nicht immer die eigenen deutschen Interessen vor die der anderen europäischen Staaten zu stellen.
Machen wir es mal in einem Beispiel ganz, ganz konkret. Nehmen wir mal die Computerchips. Da müssen wir gar nicht auf Donald Trump gucken. Auch die Nachfolgeregierung, also Biden, hat ja den Chips Act erlassen, hat also dafür gesorgt, dass bestimmte besonders Hochtechnologie-Computerchips nicht mehr in China produziert werden dürfen, also das Wissen dorthin nicht abfließen kann, entsprechend auch aus China nicht importiert werden dürfen. Was spricht eigentlich dagegen, dass wir sowas auch machen, Herr Müller? Weil auch wir haben ja gerade Deutschland hat ja eine Computerchip-Industrie, die zu der hochentwickelsten der Welt gehört. Es kann doch nicht in unserem Interesse sein, dass die Chinesen das übernehmen.
Nein, gar nicht. Also im Bereich dieser Chips oder Halbleiter, wie auch immer, spielt ja eigentlich Taiwan die entscheidende Rolle. Aber natürlich brauchen wir dafür auch europäische Kapazitäten und das findet statt. In den Niederlanden, in Frankreich, auch bei uns wurde das ja mit Intel auch, vorangetrieben und soll noch immer umgesetzt werden. Es ist jetzt verzögert worden, aber dass wir in Europa eine eigene Industrie aufbauen und unabhängig von China, Taiwan oder Amerika zu sein, ist völlig richtig. Es findet nicht von heute auf morgen statt. Es könnte alles schneller gehen, aber so natürlich, wie wir sagen, zu Recht finde ich, die Amerikaner verfolgen Interessen, kann man ihnen nicht übel nehmen. Wir sollten unsere Interessen endlich mal deutlicher formulieren. So sagen das die Franzosen, die Ungarn, die Polen, die Spanier und alle haben andere Interessen. Das jetzt unter einen Hut zu bringen und zu sagen, nee, Rüstungsindustrie zum Beispiel, Chipindustrie, das ist ein gemeinsames europäisches Interesse. Das ist eben verdammt schwer, aber auf diesem Weg sind wir. Und gerade auch in dem Bereich Wissenschaft, Forschung, kann ich auch ein bisschen mitbeurteilen, weil ich auch in dem entsprechenden Ausschuss im Bundestag bin. Da gibt es viele Dinge, die längst nicht mehr so intensiv im Austausch stattfinden mit China wie vorher, weil wir sagen, da sind unsere Sicherheitsinteressen berührt. Wir wollen nicht, dass die Chinesen alle Informationen haben. Wir kappen diese Wissenschaftsverbindungen und suchen uns andere, mit denen wir kooperieren können, um da Dinge voranzubringen. Also das findet statt, aber da gebe ich recht, es findet nicht von heute auf morgen statt und es müsste wahrscheinlich noch schneller gehen.
Also ich muss dazu sagen, dass eigentlich Europa und Deutschland haben da die gleichen Interessen wie auch Amerika, weil die China gerade im Bereich Autoindustrie, die subventionieren die Produktion sehr stark und überfluten den auch deutschen Markt. Darüber hinaus, es gibt kein richtiges Fairness in China. Sie wissen ja, dass die Unternehmen, die in europäische oder amerikanische in China investieren wollen, da gibt es immer diese Grenze, Minderheitsbeteiligung und Kontrolle von dem chinesischen Partner. Und in der Tat gibt es eine große Diskussion jetzt mit TikTok, weil TikTok ist gerade bei den jungen Menschen sehr populär in den USA. Und die Daten, die dort gesammelt werden von den User, sind natürlich Gold wert und sehr gefährlich für Amerika, aber auch für Europa. Also das sind alles Dinge, wo ich da absolute Parallelität sehe mit den europäischen Interessen. Und da gibt es, glaube ich, keinen Gegensatz zwischen USA und Europa.
Ist es jetzt in so einer Situation sinnvoll, das, was der Trump von uns will, schon mal zu machen, bevor man mit ihm verhandelt, weil er dann in Verhandlungen vielleicht netter mit uns ist? Oder ist es besser, hart in die Verhandlungen reinzugehen und nur das nachzugeben, wo wir von ihm dann auch eine Gegenleistung bekommen?
Also es geht doch um individuelle Verhandlungen, und da sind Sie sicherlich als Wissenschaftlerin richtig drin. Es wird jetzt zum Beispiel französische Champagner gegen Harley Davidson oder wie die Motorcycle heißen. Da muss man wirklich ins Detail reingehen. Da kann man nicht pauschal sagen, wir wollen das oder wir wollen jenes. Was anders ist zum Beispiel mit Mexiko, wo tatsächlich hier gibt es also ein politisches Interesse, dass Mexiko nicht durchwinkt diese, ich sag's mal, illegale Immigration. Und viel schlimmer ist, dass China exportiert zusammen mit den eigenen Kartellen und den Kartellen in Mexiko diese ganz gefährliche Droge nach USA, und das alles leider durch diese inkompetente Verwaltung von Administration von Biden. Diese Grenze ist nicht mehr bewacht, ist geöffnet worden, und die Kriminalität, Drogenkonsum und viele Dinge in Amerika sehr stark gestiegen sind, und das ist auch ein Teil, nicht nur diese populistische Geschichte, die Sie jetzt hier erwähnt haben, Herr Müller, sondern das ist ein Teil, wo die Amerikaner natürlich sagen, der normale Durchschnittsamerikaner hat das erkannt und dem hat das nicht mehr gefallen. Und deswegen ist der Trump auch gewählt worden.
Ich würde gerne nochmal auf diese Frage zurückkommen, was ist der richtige Ansatz gegenüber Donald Trump? Und sicherlich kommt das auch sehr darauf an, über welche Bereiche der Außenpolitik wir sprechen. Aber generell finde ich erstens, nein, man muss nicht vor ihm in die Knie gehen und irgendwie in der Hoffnung leben, dass man Pakete schnürt und ihm Angebote macht und dann wird er zufrieden sein. Das entspricht nicht sehr seinem politischen Stil. Trotzdem ist es richtig für uns Europäer, auch für die nächste Bundesregierung, an den Stellen, wo wir offensichtlich eigene Schwächen haben, wo wir in der Vergangenheit uns nicht sehr strategisch verhalten haben, konkret Dinge zu tun, die in unserem eigenen Interesse sind. Will heißen, zum Beispiel bei den Verteidigungsausgaben, aber auch bei der Organisation von Verteidigung innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der NATO, der europäischen Mitglieder der NATO, einen gemeinsamen Rüstungsmarkt zu entwickeln. Das sind alles brennende Fragen, die in unserem ureigensten Interesse liegen. Ein anderer Bereich sind die wirtschaftlichen Fragen, die wir eben schon angesprochen haben, Abhängigkeiten reduzieren, diversifizieren, Unternehmen unterstützen, auf die jetzt hohe Kosten zukommen werden durch Zölle, nicht nur aus den USA, sondern natürlich auch durch aggressive wirtschaftliche Maßnahmen in China und in anderen Teilen der Welt. An der Stelle unterstützen, Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union stärken, die Ausgaben, die notwendig sind, tätigen. Das sind alles Dinge, die können wir einfach aus eigenem Interesse machen. Wenn das dann auch etwas ist, was der US-Seite entgegenkommt, nicht nur einem Donald Trump, sondern auch natürlich den Leuten dort im US-Kongress, die seit Jahren bestimmte Forderungen an die Europäer und in weiten Teilen auch zu Recht gerichtet haben, umso besser. Damit wird man noch nicht, und ich glaube, das hat Ihre Frage ja so ein bisschen angedeutet, zu einem Vasall, der alles tut, was da von Washington aus einem vorgegeben wird.
Man sieht ja in den USA, dass es tatsächlich schon bevor er überhaupt ins Amt kommt, Reaktionen in der Wirtschaft gibt, dass sich Unternehmen anders ausrichten, bestimmte Dinge nicht mehr tun, gerade wenn es um Gleichstellungsfragen geht oder auch die Frage von, wie behandle ich Meinungsfreiheit. Ne? Wir haben ja Facebook mitbekommen. Also die werden schon aktiv, bevor er überhaupt im Amt ist. Frau Menne, erstens hat das auch Auswirkungen auf uns, weil das sind ja Unternehmen, die auch hier zum Teil arbeiten. Und zum anderen, macht zum Beispiel dann vielleicht auch Schule?
Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, weil es teilweise natürlich auch um das Thema Kultur geht. Ja? Und die Kultur vielen Männern auch zu weit ging. Wir haben was verloren. Plötzlich sind da mehr Frauen oder auch Menschen, die nicht heterosexuell sind. Und das ist natürlich etwas, was wir insgesamt und weltweit als eine Bewegung sehen, wollen wir das vielleicht lieber zurückdrehen. Dafür stehen bestimmte politische Parteien und sicher auch Teile der Republikanischen Partei. Damit einhergehen wirtschaftliche Interessen bestimmter Unternehmer. Und unter anderem Herrn Zuckerberg, ganz offensichtlich, aber ja auch Herr Musk, ja, genau, der Meta-Chef, wozu Facebook gehört. Und beide wollen offensichtlich durch so ein Verhalten auch Gewinne maximieren. Und das ist natürlich schädlich. Also eine Vermischung von Politik mit Unternehmern, die dann zu einer Art Oligarchentum führen. Das ist definitiv schädlich. Hat das Einfluss auf Deutschland? Von den Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, nein. Das Thema Diversität als solches kommt teilweise aber auch aus einem Gerichtsurteil. In einem Gerichtsurteil gegen Harvard, glaube ich, wurde gesagt, tatsächlich dieser Minderheiten, diese Förderung von Minderheiten und Frauen, die ja keine Minderheit sind, führt dazu, dass heterosexuelle weiße Männer benachteiligt wurden, und das darf nicht sein. Und deswegen mussten amerikanische Unternehmen tatsächlich bestimmte Regeln auch umstellen, gerichtlich angeordnet. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen nicht trotzdem sagen, Diversität macht total viel Sinn für uns. Und es gibt auch viele amerikanische Unternehmen, die das weiterhin sagen, weil nachweislich Diversität zu besseren wirtschaftlichen Ergebnissen führt. Also von daher bin ich der festen Überzeugung, dass das jetzt hier nicht passiert. Und Gott sei Dank gibt es inzwischen auch genug Frauen in den Unternehmen, die da auch dafür einstehen, dass das nicht passieren muss.
Also Sie kommen, tut mir leid, muss ich das jetzt sagen, mit der Keule der alten weißen Männer. Das finde ich ein bisschen unfair. Um jetzt Facebook nochmal anzusprechen, Zuckerberg.
Die sind ja gar nicht so alt.
Bitte?
Die Tech-Oligarchen,
es gibt keine Oligarchen in Amerika. Doch. Das muss ich denen widersprechen.
Ja, Oligarchen.
Oligarchen gibt es.
Nein. Zuckerberg sind Oligarchen.
Oligarchen gibt es. Das sind Leute, die erfolgreiche Businessleute sind, die Geld angesammelt. Oligarchen sind in Russland, die das Vermögen der Leute geklaut haben und dadurch zum Geld gekommen sind.
Das hat damit gar nichts zu tun. Es gibt weltweit Oligarchen, und diese drei sind Oligarchen, weil sie ihren wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg nutzen, um in Politiknähe ihre Interessen umzusetzen. Das ist ein Oligarchensystem, und diese drei stehen dafür. Ein
Oligarchensystem gibt es in Russland, nicht in Amerika. Und da sind wir wirklich diametral auseinander.
Stimmt.
So, und zu Zuckerberg, ich bin noch nicht fertig. Zuckerberg hat natürlich Folgendes erlebt. Er hat erlebt, dass die Biden-Regierung Leute aus FBI zu ihm geschickt hat und ihm mehr oder weniger darauf gedrängt oder ihm gedroht hat, bestimmte Veröffentlichungen zu löschen. Da gibt es zum Beispiel, ein bestes Beispiel ist der Laptop von dem Sohn von Biden.
Das hat aber nichts mit der Diversität und den Aussagen
von Herrn Zuckerberg dazu zu tun. Ja, Moment mal, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, das ist das haben Sie völlig jetzt anderes angesprochen. Thema.
Nein, das habe ich nicht
also
angesprochen.
Also Zuckerberg ist ein anderes Thema. Die Diversität, da wusste ich jetzt nicht, was da von der konservativen Partei gegen die Diversität gesagt worden. Ich zum Beispiel eine meiner besten Freunde.
Wenn wir den Gouverneur von Florida uns anhören.
Ist der Rick Grenell, der hier in Deutschland nicht sehr populär war damals, weil er die Politik vertreten hat von Donald Trump. Er ist homosexuell. Seine engste Beraterin von Trump in der neuen Regierung ist eine homosexuelle Frau. Also da jetzt zu unterstellen, dass die Republikaner
Ja, ich glaube, darum geht es in dem Fall nicht.
Das ist nicht wahr. Nein,
aber ich glaube, es geht nicht darum zu unterstellen, dass die jetzt homosexuellenfeindlich wären, sondern es geht eher darum, dass es ja in den USA und eben auch bei uns bestimmte Maßnahmen gibt, die versuchen, Minderheiten zu fördern. Wir müssen uns gar nicht an den Minderheiten aufhängen, aber die bestimmte politische Ziele verfolgen, um die zu fördern. Und eine Sache, für die Donald Trump schon ziemlich deutlich steht, ist zu sagen, wir wollen gar nicht, dass was gefördert wird. Das soll im Zweifel der Markt oder die Institutionen selber regeln.
Aber das ist sachlich falsch, seien Sie mir nicht böse.
No affirmative
action. In der ersten Periode, das war der Donald Trump, der zum Beispiel für die Universitäten der Afroamerikaner eine 10-jährige Finanzsicherheit geschaffen hat. Er hat ein Programm für die Städte gemacht, die eben benachteiligt waren, wo auch Minoritäten. Das sind alles Fakts. Sie können nicht irgendetwas hier in den Raum werfen, was
ich will gar nicht über die US-Innenpolitik streiten und um die Frage, ob jetzt Donald Trump für diese Affirmative Action ist oder nicht. Das können wir alles, das will ich gar nicht. Mich interessierte tatsächlich eher, ob das, was in den USA da passiert, Auswirkungen auf uns hat. Ob amerikanische Unternehmen, die hier arbeiten, möglicherweise ihre Standards verändern, beziehungsweise ob deutsche Unternehmen, die in den USA tätig sind, da auch reagieren müssen. Das ist für mich die Frage, die ich hatte. Und wenn ich Frau Menne richtig verstanden habe, dann nehme ich mit, dass Sie glauben, dass die deutschen Unternehmen das eher nicht tun werden.
Also bestimmte Sachen werden Sie machen müssen, wenn es ein Gerichtsurteil gibt, dass Sie bestimmte Förderprogramme gar nicht durchziehen dürfen. Ne? Dann müssen Sie das, dann ist es amerikanisches Gesetz, dann wird es auch ein deutsches Unternehmen das in der Form umsetzen, aber deswegen wird es nicht davon abgehen, Diversität zu fördern, sondern vielleicht solche Programme anders gestalten oder anders beschreiben. Ja? Aber ich glaube nicht, dass aufgrund irgendwelcher Äußerungen, wer auch immer sie macht, deutsche Unternehmen von der Idee abweichen, dass Diversität und Inklusion sehr viel Sinn machen.
Vielleicht kann man noch mal feststellen, dass natürlich im Wahlprogramm von Donald Trump in seinen Äußerungen ganz explizit immer wieder drin steht, dass Maßnahmen, ob es nun eben die besondere Förderung von Studierenden aus bestimmten gesellschaftlichen Gruppen ist oder in Unternehmen, aber auch in der Regierung, auch zum Beispiel bei der finanziellen Unterstützung im Entwicklungsbereich, überall rausgestrichen werden sollen, diese Programme. Das ist einfach mal eine Tatsache, dass das eine Forderung ist. Was wir nicht wissen, ist natürlich, wie weit das in der Umsetzung dann passieren wird. Und das bleibt es erstmal abzuwarten. Von der Stimmung her, glaube ich, kann man schon wahrnehmen, auch in der US-Wirtschaft und bei einzelnen Unternehmen, dass sie an bestimmten Stellen sich Trump deutlich annähern, seine Nähe suchen, ihn besuchen, in Mar-a-Lago oder zur Inauguration kommen. Daraus kann man noch nichts direkt ableiten, außer dass Facebook keine Fact-Checks mehr macht. Das wissen wir jetzt schon. Das war schon eine erste konkrete Maßnahme. Und die anderen Dinge muss man abwarten. Und richtig ist natürlich, dass das absolut Dinge der US-Unternehmen ist, dann so zu entscheiden.
Herr Müller, eine Sache wüsste ich gerne noch. Sie sind ja in der SPD. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die SPD in der nächsten Regierung ist. Kann sich ja alles noch ändern. Aber wenn ich den Umfragen traue, könnte es ja sogar sein, dass Sie möglicherweise dann wieder den Außenminister stellen, wie es bei der letzten großen Koalition war. Wenn jetzt die SPD als Außenminister oder Kanzler Donald Trump gegenübersteht, wenn Sie jetzt derjenige wären, was würden Sie denn machen? Wie geht man denn mit dem Mann jetzt um?
Ja, ich glaube, das haben wir doch ganz gut hier analysiert und diskutiert, dass es darum geht, ihn natürlich auch ernst zu nehmen und auch respektvoll zu begegnen. Er ist der Chef eines befreundeten Staates und wir haben viele Gemeinsamkeiten, die sind nicht weg, nur weil er Präsident ist. Aber ich teile die Position, dass es auch darauf ankommt, gerade jemanden, der so agiert wie er, der ja auf Stärke und Härte setzt, eben deutlich zu machen, das können wir auch. Dass wir auch unsere Interessen formulieren und dass wir eben auch ihm gegenüber sagen, es gibt Dinge, die uns wichtig sind und wo wir gerne mit ihm weiter kooperieren würden. Und wenn es nicht geht, zu beiderseitigem Einvernehmen und mit beiderseitig ertragbaren Bedingungen, dann suchen auch wir uns andere Partner im Wirtschaftsbereich, im Handelsbereich, bis hin zu der Frage, wie wir militärisch agieren, ob wir wollen oder nicht. Wir werden uns anders aufstellen müssen. Und das, was Lars Klingbeil, unser Parteivorsitzender, vor knapp 2 Jahren gesagt hat, das ist das Gebot der Stunde für jede Regierung, jeden Kanzler, jeden Außenminister. Deutschland muss eine Führungsrolle übernehmen. Diese Zeiten, dass wir beiseite stehen und gucken zu, was die Amerikaner machen oder die Briten oder die Franzosen und wir sind irgendwie mit dabei und machen das Gute und Schöne, das ist vorbei. Die größte, stärkste, reichste Volkswirtschaft in der Mitte Europas wird eine Führungsrolle spielen müssen, auch Trump gegenüber.
Bei den Gesprächen wäre ich total gerne Mäuschen.
Ich auch.
Aber wir werden es nie erfahren. Unsere Zeit ist rum. Vielen herzlichen Dank an Laura van Daniels, an Simone Menne, an Michael Müller und an George Weinberg. Vielen Dank, dass Sie mitdiskutiert haben. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.